Gleichzeitig gibt es wenig Wissen darüber, dass wir eigentlich alle rassistisch sozialisiert sind. Also dass alle quasi eingeatmet haben und ganz viel davon übrigens auch unbewusst.
Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Heute wieder mit mir, Johanna. Und heute habe ich Tupoka Ogette zu Gast. Viele kennen sie wahrscheinlich als die Autorin des Bestsellers Exit Racism. Sie engagiert sich aber auch noch in vielen weiteren Bereichen gegen Rassismus und hat vor kurzem auch ihr neues Buch Und jetzt du, Rassismuskritisch Leben, rausgebracht. Und ja, in der heutigen Folge werden wir auch genau über dieses Thema reden. Aber vorher würde ich dich einmal kurz bitten, dich vorzustellen, Tupoka.
Hallo, also erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Tupoka Ogette. Ich bin Vermittlerin für Rassismuskritik. Ich bin Keynote-Sprecherin, Workshop-Leiterin, Beraterin. Und wie du schon so schön gesagt hast, bin ich Autorin der Bücher Exit Racism, Rassismuskritisch Denken und jetzt ganz neu dem Buch Und jetzt du, Rassismuskritisch Leben.
Ja, das neue Buch ist jetzt auch vor kurzem erst erschienen. Da würde mich mal interessieren, worum es genau, oder für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, worum es da genau geht und wieso du dieses Buch jetzt nochmal geschrieben hast.
Ja, also ich mache ja schon seit 10 Jahren diese rassismuskritische Arbeit und hatte Exit Racism geschrieben als eine Art lesbaren Workshop zum Einstieg in das rassismuskritische Denken. Es sollte eine Art Basis legen. Und das Buch habe ich ja schon 2016 geschrieben und seitdem ist einige Zeit vergangen und es ist viel passiert, gesellschaftlich, aber auch bei mir. Und ich habe einfach festgestellt, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten dürfen, einfach wahnsinnig viele Fragen haben, viele konkrete Fragen auch zum Alltag, zum was bedeutet eigentlich rassismuskritisch sein, was bedeutet rassismuskritisch leben, wie kann ich eine gute Verbündete sein im Kampf gegen Rassismus als weiße Person. Und diese vielen Fragen habe ich zum Anlass genommen, mal meine Antworten, wie ich diese Fragen beantworten würde, aufzuschreiben. Und daraus ist das neue Buch geworden, was ich bezeichne als ein Angebot und eine Einladung, sich auf einen weiteren rassismuskritischen Prozess zu begeben.
Genau, also ich fand es ganz spannend. In dem Buch hast du ja auch wirklich so konkrete Anleitungen dann sozusagen gegeben. Wie kann ich mich in der Situation jetzt verhalten, wenn ich zum Beispiel, ich weiß es nicht, im Kindergarten waren, glaube ich, zum Beispiel Situationen oder so, wenn mein Kind da irgendwie Rassismus erfährt, wie kann ich genau damit umgehen? Und ja, ich fand das auf jeden Fall sehr spannend, weil mir geht es auf jeden Fall auch so. Man kennt das dann ja, man hat sich selber mit dem Thema auseinandergesetzt und dann kommen irgendwie immer wieder die gleichen Argumente, warum das, was man gesagt hat, jetzt gar nicht rassistisch ist. Oder hattest du da auch oft so die Anfrage, dass man wirklich diese konkreten Anleitungen braucht, diese konkreten Sachen, die man da sagen kann?
Genau, also für mich ist wichtig, dass das jetzt nicht so ein starres Regelwerk ist oder so, das halte ich auch für falsch, aber das Buch hat auf jeden Fall Impulse und Anregungen, ne? Und ja, also Menschen, wie du auch schon beschreibst, entweder wenn Menschen selbst von Rassismus betroffen sind, aber auch wenn sie als weiße Verbündete auftreten wollen, haben halt diese, also sind in diesen Situationen oft stark gefordert. Es ist schwierig, Rassismus in unserer Gesellschaft anzusprechen, weil man eben oft so viel auf diese Abwehr trifft, die dann kommt. Also die Menschen sagen ja nicht, oh, danke, dass du mich auf diese rassistische Äußerung hingewiesen hast und ich mache das ab sofort anders und werde mal reflektieren, sondern die Reaktion ist ja zu 99% eine große Abwehr. Und dazu kommt noch eine gehörige Portion an Emotionalität und das Ganze macht es halt schwierig, schwer. Und ja, Menschen wünschen sich, glaube ich, das ist mein Erleben, Unterstützung dabei. Wie kann ich im Alltag Rassismus ansprechen? Aber auch natürlich davor, wie kann ich Rassismus erkennen?
Ja, genau, auf jeden Fall. Und da helfen ja auf jeden Fall auch deine Bücher, die du vorgeschrieben hast, schon so sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu verstehen, was ist das überhaupt? Also Rassismus ist nicht nur, weiß ich nicht, ich beleidige jemanden, sondern es gibt auch eben diesen Alltagsrassismus und ja, strukturellen Rassismus. Aber ich glaube, da ist dann gerade auch das Problem, dass viele Leute eben, wenn sie hören, okay, das war jetzt rassistisch, was du gerade gesagt hast, dann denken, sie werden direkt als Rassist bezeichnet. Und ja, das ist wahrscheinlich auch irgendwie schwierig, gerade dieses Wort den Leuten näher zu bringen. Braucht es da vielleicht für Alltagsrassismus oder strukturellen Rassismus nochmal eine andere Bezeichnung oder ist da viel wichtiger die Aufklärung dann zu diesem Thema, dass man versteht, es gibt verschiedene Formen von Rassismus?
Also ich Ich befürchte, dass wenn man eigentlich einfach nur das Wort ändern würde jetzt, dann gehen die Abwehrmechanismen nicht verloren. Weil was ja dahinter liegt, ist, dass Menschen gelernt haben, da nehme ich mich überhaupt nicht aus, ne? Also, dass wir oft gelernt haben, Rassismus ist böse und schlecht und Rassismus kommt aber nur in der rechten Ecke vor oder nur dann, wenn ich eigentlich rassistisch sein will, ne? Und diese Koppelung. Also, dass wir glauben, dass auch wenn man etwas Rassistisches sagt oder tut, man per se ein schlechter Mensch sein muss, führt dazu, dass Menschen in die Abwehr gehen, wenn ihnen sie die Rückmeldung erhalten, dass sie was Rassistisches gesagt haben. Gleichzeitig gibt es wenig Wissen darüber, dass wir eigentlich alle rassistisch sozialisiert sind, also dass alle quasi eingeatmet haben und ganz viel davon übrigens auch unbewusst. Ich denke, es ist wichtig, so wie du schon sagst, dass es darüber eine Aufklärung geben muss, dass wir lernen müssen, wir alle sind rassistisch sozialisiert, wir alle reproduzieren Rassismen. Das macht uns nicht per se schlecht, sondern es bedeutet für uns alle aber eine Verantwortung. Es bedeutet eine Verantwortung, diesen Rassismus verstehen zu lernen und weiß ich nicht, unsere Literatur durchzuschauen, unsere Strukturen uns anzugucken, unsere Denkmuster zu hinterfragen, um den Rassismus zu erkennen und dann im nächsten Schritt natürlich auch zu bekämpfen.
Genau, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und du hast ja auch schon gesagt, du machst das schon seit 10 Jahren oder über 10 Jahren, dass du dich damit auseinandersetzt und versuchst auch darüber aufzuklären. Hast du das Gefühl, es hat sich in dieser Zeit auch schon wirklich was getan oder tritt man da teilweise immer noch so ein bisschen auf der Stelle?
Also von mir kommt bei dieser Frage immer so ein ganz überzeugtes Jein, weil ich beides beobachte. Also natürlich bewegt sich Gesellschaft immer. Das heißt, und das haben wir ja auch sehen können. Und ich glaube schon auch, dass gerade nach dem Mord an George Floyd auf jeden Fall auch wirklich viel passiert ist. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das und so weiter. Und natürlich sehe ich Entwicklungen. Ich habe das Gefühl, die Fragen verändern sich. Ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr große Unternehmen, die sich dieser Auseinandersetzung widmen. Es gibt auf jeden Fall viel mehr schwarze Menschen und People of Color, die sich vernetzen und zusammentun und wirklich da ganz viel reißen. Und gleichzeitig gibt es aber parallel auch immer den Backlash. Ja, so ganz platt gesagt, das sehen wir auch. Weltpolitisch gesehen, wir hatten Trump und wir hatten Obama und dann haben wir Trump. Ja, also diesen Backlash gibt es ja auch parallel und den finden wir auch hier in Deutschland. So eine Frust, ach und wieso immer noch dieses Thema und so weiter. Und interessant ist auch, dass bestimmte Fragen kriege ich seit 10 Jahren gestellt, immer und immer wieder, was mich auch immer wieder überrascht. Und da habe ich zum Beispiel auch in dem Buch jetzt diese eine Frage zum Beispiel, woher kommst du? Die diskutiere ich seit 10 Jahren und das ebbt auch irgendwie nicht ab. Das heißt, da gibt es irgendwie auch wieder nicht so viel Veränderung. Also es ist beides und alles parallel.
Ja, genau, das würde ich wahrscheinlich auch so sehen. Also ich hatte auch auf jeden Fall das Gefühl, dass seit 2020 war es mit dem Ereignis mit George Floyd, dass sich da auf jeden Fall einiges doch, also dass das Thema auf jeden Fall viel stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Also ich kann jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich eigentlich immer am liebsten so getan habe, es gibt eigentlich gar keinen Rassismus in Deutschland und wenn man das nicht anspricht, dann ja,
Dann ist es nicht
findet
da.
das nicht statt. Und ich wollte da am liebsten auch immer gar nichts irgendwie mit zu tun haben und dachte irgendwie so, dieses typische I see no colors, für mich sind alle Menschen gleich und so, was man ja früher, glaube ich, dann immer dachte, das ist eigentlich eine gute Einstellung, so zu denken. Und ja, das hat die Black Lives Matter-Bewegung, die es ja natürlich schon viel länger gibt, aber die dann in Deutschland auf jeden Fall noch mal größer geworden ist, die hat mir dann auf jeden Fall auch gezeigt, okay, es ist nicht so einfach eben.
Ja, es geht halt, diese großen gesellschaftlichen Machtschieflagen gehen leider, ne, nicht davon weg, dass wir so tun, wenn wir so tun, als wären sie nicht da. Also ich habe so einen Vergleich, den ich mache, wenn es ums Thema Welthunger geht oder Klima oder so. Wenn wir jetzt nicht mehr darüber reden, dann ist es auf einmal weg. Das wäre total absurd, sowas zu sagen. Bei Rassismus oder anderen Diskriminierungsformen glaubt man das aber irgendwie manchmal. Aber leider, ich glaube, genau das Reden lernen darüber, das Reflektieren, das Verstehen lernen, ist das, was uns letztendlich irgendwann dahin führen wird, dass Rassismus weniger wird in unserer Gesellschaft.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch gerade, es hat sich da vielleicht auch, ja, auch für Betroffene so ein bisschen was geändert, dass man eher das Gefühl hat, okay, ich darf jetzt ansprechen. Ich finde es nicht okay, wenn mich jemand fragt, woher kommst du? Oder ich weiß nicht, wenn man eben andere Äußerungen, die jetzt nicht böse gemeint sind, aber dann doch verletzend sein können, wenn die kommen, dass man Also so habe ich zumindest das Gefühl, dass man da so ein bisschen eher das Gefühl hat, ich darf dann auch das dazu sagen und muss das nicht akzeptieren.
Ja, also ja, ich denke schon, dass es, also es ist wahrscheinlich auch kontextabhängig, ne? Es gibt bestimmt Kontexte, wo das einfacher ist, Dinge anzusprechen. Andere Kontexte sind nach wie vor wahnsinnig schwer, wo man Rassismus oder andere Diskriminierungsformen ansprechen kann, ohne auf eine enorme Abwehr zu treffen. Aber was auf jeden Fall, was ich auch sehe, ist, es gibt halt immer mehr Ressourcen und immer mehr Wissen darüber, dass man sich aneignen kann und was einen aber auch als schwarze Person oder Person of Color auch stärken und Rückhalt geben kann. Das war ja auch für mich so, dass ich in dem Moment, wo ich gemerkt habe, wow, das ist nicht nur eine individuelle Erfahrung, sondern eine kollektive. Und es gibt schon seit langem Bücher darüber und Wissensbestände darüber. Das hat mich ja selbst auch sehr gestärkt.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch was, ja, umso mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, umso besser lernt man auch irgendwie so ein bisschen damit umzugehen. Genau, du hast es eben auch angesprochen, dass du auch ganz oft immer auch, sei es in Interviews oder wahrscheinlich auch im Alltag, die gleichen Fragen bekommst und dass man immer so ein Gefühl hat, dass man irgendwie in so einer Diskussionsschleife feststeckt, wenn man über Rassismus spricht. Was glaubst du, wie kann man diese Schleife durchbrechen und den Diskurs so ein bisschen voranbringen?
Also ein Stück weit ist es ja auch Teil meiner Arbeitsbeschreibung, ne? Also das gehört schon auch zu meiner Arbeit dazu, dass ich mich da bereit erkläre, bestimmte Phänomene und bestimmte Kontexte immer wieder neu zu erklären, weil sie eben nicht Teil des Mainstreams sind und weil wir das nicht in der Schule lernen und so und auch teilweise nicht in der Uni lernen, dass wir deswegen gehört das irgendwie ein Stück weit dazu und auch wird das, es ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe für uns alle, glaube ich, dass wir bestimmte Mechanismen immer wieder auch erklären müssen für nachfolgende Generationen und so weiter, also dieses Wissen auch weitergeben. Ich wünsche mir, ich hoffe, dass eine rassismuskritische Gesellschaft es schafft, aus diesem Zyklus, aus dieser Endlosschleife rauszukommen, mit einem klaren Wissen darüber, dass Rassismus tatsächlich existiert. Ich glaube, es klingt so basic, aber ich glaube, es ist immer noch so ein Thema, dass Leute irgendwie glauben, ja, Rassismus sitzt nur in der rechten Ecke und wenn ich es nicht böse meine, dann kann es nicht rassistisch gewesen sein und so weiter. Und wenn wir das auch im öffentlichen Raum endlich mal nicht mehr so diskutieren als individueller Fehltritt eines Individuums, sondern als gesellschaftlich strukturelles Thema, dann können wir endlich ansetzen, darüber nachzudenken, wie wir Rassismus jetzt dekonstruieren können.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was eben auch klar sein muss, ist, dass es eben nicht nur ein Thema ist, was schwarze Menschen oder POC allgemein angeht, sondern dass es auch ein Thema ist, was weiße Menschen angeht und dass das nicht so, ja, das ist das Problem von denen und die
Genau.
sollen sich dann auch mal darum kümmern, dass sich da was ändert,
Ja.
sondern dass eben die ganze Gesellschaft betroffen ist.
Ja, es braucht einfach alle. Es braucht die ganze Gesellschaft. Und genauso, das ist genauso wie mit, zum Beispiel, wenn wir über Sexismus sprechen. Ja, da brauchen wir auch, das ist auch nicht nur ein Thema von Frauen, sondern das ist ein Thema, wir brauchen Männer, Cis-Männer, die sich irgendwie feministisch positionieren. Und genauso ist das im Kontext von Rassismus. Und man könnte noch hinzufügen, dass Rassismus ja auch ursprünglich eine weiße Erfindung ist. Ja? Und natürlich nicht von den Menschen, die jetzt hier vielleicht zuhören oder die Menschen, die jetzt hier in dieser Welt leben und die in diese Welt hineingeboren sind. Da war Rassismus schon da. Aber dementsprechend würde ich mir wünschen, dass Menschen das nicht als Bürde sehen, sondern als Chance und auch verstehen, da drin liegt eben auch eine Verantwortung. Und dass weiße Menschen haben, finde ich, da eine Verantwortung, mit daran zu arbeiten, dass eine rassismusfreie oder zumindest erstmal eine rassismuskritischere Gesellschaft das Ziel ist.
Ja, genau, wo du das ansprichst mit Rassismus wurde von weißen Menschen erfunden. Das war auch auf jeden Fall was mich so total. Ich dachte irgendwie, ja, es ist ja schon immer, weiß ich nicht, andere Völker hat man erstmal skeptisch gesehen oder so. Und diese ganze Kolonisationsgeschichte wird in Deutschland ja auch gerne mal so ein bisschen ausgeblendet. Also da wird dann ja auch eher so, naja, das waren eher die Engländer oder Spanier oder wie auch immer. Und wir hatten ja gar nicht so viele Kolonien oder so. Ich glaube, das ist auch ein Problem. Ich habe auch das Gefühl, du hast es ja auch schon gesagt, in der Schule muss auf jeden Fall auch irgendwie sich was tun mit der Aufklärung. Das bei uns war es zumindest so, es wurde eigentlich das Thema Rassismus einmal eben im Kontext von ja, Sklaverei in den USA angesprochen und dann einmal im Kontext vom Zweiten Weltkrieg. Und das war es dann so. Und ja, über Kolonialisierung oder so wurde eigentlich kaum gesprochen.
Genau, es fehlt einfach eine gänzliche Aufarbeitung des Ganzen. Und gerade, also das wäre auch so, ist einer meiner Hauptappelle, dass ich sagen würde, dass das halt in die Ausbildung rein muss. Ne? Also auch gerade Menschen, die pädagogisch tätig sind, Menschen, die Lehrende werden, an der Schule, in der Kita, in der Universität, in Ausbildung. Die brauchen in ihrer Ausbildung einen rassismuskritischen oder gerne auch gesamtdiskriminierungskritischen und intersektional gedachte Ausbildung, um das dann eben auch weitergeben zu können. Das ist auch ein Punkt, an dem wir ansetzen können, um diesen Zyklus zu durchbrechen. Wenn wir junge Menschen schon ja, rassismuskritisch erziehen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, für viele Lehrer und Lehrerinnen oder auch wahrscheinlich Kindergärtnerinnen oder so ist das auch ein Problem, dass die gar nicht wissen, wie sie mit dem Thema umgehen müssen, weil die es ja auch wiederum, also es ist ja nicht nur, dass die Kinder das dann nicht in der Schule lernen, sondern es ist ja auch, dass die Lehrer das eben,
Genau.
ja, wie du sagst, auch nicht in der Ausbildung haben. Und ich glaube, da ist dann auch, was ich am Anfang schon angesprochen habe, dieses Unbehagen so, ich will da jetzt auch nichts Falsches vielleicht unbedingt zu dem Thema
Ja.
sagen.
Ja, und es braucht ja auch eine Kompetenz, das ist ja auch richtig. Also es ist ja auch ganz wichtig, dass gerade PädagogInnen da auch wirklich geschult sind drin, weil in den Klassen sitzen ja auch Kids of Color, schwarze Kinder, und da ist natürlich auch das Verletzungspotenzial wahnsinnig hoch, wenn Menschen nicht kompetent sind, darin diese Themen zu unterrichten. Und es sollte natürlich auch nicht nur ein individuelles Thema sondern einfach fester Bestandteil von Lehrplänen und so weiter. Und das heißt aber, ja, das ist genau das, was mit strukturell und institutionell gemeint ist. Es muss irgendwie umfassend sich ja verändern. Und es gibt auf jeden Fall auch ja, Initiativen und so weiter, die das versuchen und da sehr viel Kraft und Ressourcen reinbegeben, aber es braucht trotzdem noch einen großen strukturellen Wandel.
Wenn wir jetzt wieder dabei sind, was jede Person vielleicht auch individuell tun kann, um dem so ein bisschen zu wirken. Ich glaube, du hattest in deinem Buch auch so, ich meine, es waren 12 Dinge oder so, die man sofort tun kann. Ich habe die genaue Zahl jetzt leider nicht
Ja.
mehr im Kopf. Was sind da so die, würdest du sagen, die wichtigsten Sachen, die man jetzt als Privatperson, als weiße Person zum Beispiel auch tun kann, um sich, ja, um rassismuskritisch zu leben?
Genau, ich will nicht komplett spoilern,
Nee,
aber
das wäre zu
drei
viel.
Sachen kann ich sagen. Also wenn man sich selbst auf diese Auseinandersetzung begibt, rate ich Menschen, so einen kleinen Journal anzulegen, so ein kleines, weiß nicht, Büchlein oder Heft, wo man, oder auch im Handy selber, wo man sich abends oder morgens 3 bis 5 Minuten Zeit nimmt und die Erkenntnisse des Tages aufschreibt und vielleicht auch aufschreibt, welche Emotionen man dabei hatte und was man sich vielleicht aktiv vornimmt für den nächsten Tag. So kann man die eigene rassismuskritische Reise auch nochmal evaluieren und später die eigene Entwicklung sehen. Das ist so ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, ich kriege oft die Frage, was kann ich denn sagen, wenn ich mitbekomme, dass jemand was Rassistisches sagt oder wenn jemand einen rassistischen Witz macht bei einer Familienfeier oder so. Und ich rate Menschen, sich darauf vorzubereiten, weil in der Situation, ne, das haben wir ja vorhin auch schon besprochen, kommen dann noch die Emotionen dazu und dann ist das vielleicht total schwierig. Und ich denke, Menschen müssen nicht gleich einen ganz großen Expertinnenmonolog halten. Aber man kann sich vorbereiten, indem man sich ein, zwei oder auch drei Sätze vorher aufschreibt. Vielleicht in die Handynotizen oder auf einen Zettel in der Hosentasche. Und die man quasi dann in der nächsten Situation, wenn es dann soweit ist, sagen kann. Und das können einfache Sätze sein, sowas wie: Das fand ich jetzt nicht lustig. Rassismus ist nicht witzig. Oder ich fühle mich jetzt mit dem Gesagten unwohl. Mit dem Bewusstsein, dass wenn man gar nichts sagt, dann stimmt man durch sein eigenes Schweigen diesen Situationen zu. Und es geht darum, dieses Schweigen zu durchbrechen. Und das war der zweite Tipp. Und der dritte ist, vernetzt euch. Also auf dieser Auseinandersetzung ist man oft schnell allein. Und deswegen, es geht ja darum, auch den Gesprächs Muskel, sage ich immer, zu trainieren. Und es wäre toll, wenn man sich eine oder zwei Personen im Umfeld, die man vertraut, die man mag, findet und sich zusammentut und mit dieser Person gemeinsam diese Reise antritt, gemeinsam ein Buch liest, gemeinsam Podcasts hört und sich regelmäßig zu einem festen Termin trifft, es sich schön macht und dann über die Erkenntnisse spricht, die man hatte. Und denn zusammen sind wir auf jeden Fall weniger allein.
Auf jeden Fall. Ich fand auch gerade den ersten Tipp jetzt mit dem Journaling sehr spannend, weil ich finde, das ist ja auch immer so ein wahnsinnig emotionales Thema irgendwie. Und ich weiß nicht, dann findet man vielleicht für sich auch nochmal so heraus, warum löst das eigentlich in mir vielleicht dann auch so starke Emotionen aus, weil ja, das ist was, was ich dann persönlich manchmal gar nicht so nachvollziehen kann, warum Leute dann auch so wütend werden, wenn man sie jetzt auf das, also darauf hinweist, so dass eine Sache jetzt rassistisch war und warum sie es nicht hinnehmen können, dass sie jetzt bestimmte Wörter zum Beispiel einfach nicht mehr sagen dürfen oder so. Das, ja, finde ich immer ganz spannend, wo diese
Ja.
Wut irgendwie so ein bisschen herkommt.
Genau. Und das kann man für sich selbst auch versuchen herauszufinden. Das ist irgendwie Teil der Auseinandersetzung. Und auch mit anderen Menschen darüber sprechen und dann nämlich eigentlich feststellen, dass diese Gefühle dazu auch einen kollektiven Charakter haben. Also die sind ja auch Teil von White Fragility oder weißer Zerbrechlichkeit und diese Emotionen, die da mit einhergehen, Wut, Ohnmacht, Angst, Unsicherheit, ja, all das sind ja Dinge, die einen begleiten in der Auseinandersetzung und zu erkennen, hey, das ist nicht jetzt nur mein individuelles Thema, dass ich diese Wut habe, sondern das ist kollektiv und das hat einen Namen und so weiter. Das kann Menschen auch helfen.
Genau, also wo du White Fragility ansprichst, das ist ja auch so ein bisschen wahrscheinlich vielleicht unterbewusst diese Angst, dass einem was weggenommen, also das, weil das weißen Menschen eben die Privilegien so ein bisschen, die sie haben, auch weggenommen werden oder so, ist ja, glaube ich, auch ein Bereich, der da so ein bisschen einspielt. Und natürlich möchte auch niemand irgendwie hören, dass er selber gerade etwas falsch macht.
Ja. Also Menschen sprechen oft eher über Ungerechtigkeiten, die ihnen angetan wurden, als über Ungerechtigkeiten, die sie selbst verursacht haben oder wo sie das Gefühl haben, sie hätten es selbst verursachen können. Das ist ein schwierigeres Gespräch auf jeden Fall. Und gekoppelt mit dieser unvollständigen Definition von Rassismus, die wir in unserer Gesellschaft leider leben, kommt es eben zu diesen krassen Widerstands, ja, Abwehrgefühlen. Und diesen Prozess für sich selbst auch zu begleiten, ist wahnsinnig wichtig. Idealerweise, also ich würde mir wünschen, also mir ist klar, in dieser Auseinandersetzung mit Hunderten von Menschen in den letzten 10 Jahren weiß ich, dass das Gefühle sind, die aufkommen. Schuld, Scham sind Gefühle, die sind normal, die gehören auch ein Stück weit dazu. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass Menschen in ein Gefühl von Verantwortung kommen.
Auf jeden Fall, ich denke, das ist auch ein guter ja, Denkanstoß dann irgendwie vielleicht. Und ich denke mal, die Leute, die uns jetzt zuhören, sind wahrscheinlich auch schon so ein bisschen ja, aufgeklärter, würde ich jetzt mal behaupten. Aber klar, man hat es natürlich auch immer, dass man, ja, sei es mit Familienangehörigen oder so, dann irgendwie in so eine Diskussion kommt. Und ja, dass man da vielleicht dann, also ich glaube, es ist dann auch ganz gut, wenn man sagen kann, ja, ich habe selbst auch mal so gedacht, aber man
Genau.
hat dann. Ich habe eben mir über das Thema Gedanken gemacht. Das ist wahrscheinlich auch gut, wenn man immer eben Literatur zum Beispiel dann zu dem Thema empfehlen kann und dann sagen kann, okay, ich kann es dir vielleicht jetzt nicht zu 100% erklären, aber es gibt zum Beispiel von Tupoka Ogette das Buch Exit Racism. Da findest du sehr viele Informationen dann über das Thema.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich gut.
Ja, also mir hat es auf jeden Fall auch sehr geholfen, mir da Literatur dann zum Thema eben durchzulesen und dann auch besser zu verstehen, woher solche Mechanismen dann, sag ich mal,
Absolut.
herkommen. Wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken, glaubst du, dass sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall nochmal bedeutend was ändern wird? Also ist natürlich die Hoffnung, aber glaubst du, dass wir da jetzt in Zukunft vielleicht auch schnelle Fortschritte machen oder ist das
Also
schwierig?
diese Frage kriege ich oft gestellt und ich habe ja leider, ich bin keine Wahrsagerin, ne? Ich habe jetzt keine Glaskugel, wo ich reingucken kann und sagen kann, ja, es wird alles besser. Natürlich kann ich nur operieren und arbeiten, wenn ich selbst aus einem Gefühl der Hoffnung schöpfen kann. Weil ich würde diese Frage einfach zurückgeben und ich würde die auch an alle weißen Zuhörenden geben, weil ihr seid es tatsächlich, die das beantworten können, ob es tatsächlich besser wird, ob möglichst viele Menschen anpacken, Rassismus im Alltag, Rassismus in unseren Denkstrukturen, Rassismus in unseren Institutionen, zu bekämpfen, zu dekonstruieren. Diese Antwort kann ich nicht geben, die können wir uns alle gemeinsam geben.
Das stimmt, das ist wahrscheinlich auch ja eine schwierige Frage irgendwie immer, aber man hofft ja irgendwie immer auch so ein bisschen darauf, so ja, also man sieht ja auf jeden Fall auch schon in Teilen Veränderungen und genau, hofft, dass sich das dann noch so ein bisschen weiterentwickelt. Eben hatte ich dich jetzt gefragt nach den besten Sachen, die man tun kann. Jetzt hätte ich noch mal so umgekehrt die Frage, welche Sachen sollte man vielleicht, wenn man mit Leuten ja, diskutiert oder so, vermeiden? Gibt es da auch sowas, wo du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht nicht zielführend?
Also mit Leuten meinst du jetzt, wenn weiße Menschen mit anderen weißen Menschen über Rassismus sprechen, zum Beispiel, ja, sowas?
Genau, also einfach, wenn man ja, als weiße Person, vielleicht auch als POC selber auf jemanden trifft, der so
Genau, weil
komplett uneinsichtig ist.
das sind ja zwar dann unterschiedliche Fragen, weil, also das sind ja, oder unterschiedliche Antworten, ne? Also für schwarze Menschen, People of Color, hätte ich eine andere Antwort als für weiße Menschen. Was ich auf jeden Fall mitgeben wollen würde, ist nicht so viel missionieren, sondern eher mitnehmen. Also was mir auffällt, ist, dass weiße Menschen, die sich schon eine Weile mit dem Thema auseinandergesetzt haben, oft, nicht immer natürlich, aber oft so ein bisschen, ja, versuchen sich zu distanzieren von Menschen, die eben noch nicht so weit sind, und dann so eine Art, so ein bisschen missionarisch oder paternalistisch reagieren. Und ich finde das nicht hilfreich. Ich fände es viel hilfreicher, wenn weiße Menschen, die schon einen Schritt weiter sind, andere Menschen mitnehmen und sagen: Hey, guck mal, das, was du jetzt gerade sagst, das habe ich zum Beispiel auch schon gesagt vor einem Jahr, vor einer Woche, vor einem Tag. Und das ist das, was mir geholfen hat, dieser Perspektivwechsel, dieser Gedanke, diese Erkenntnis, dieser Podcast, dieses Buch hat mir geholfen. Und das, glaube ich, ist viel hilfreicher als, ja, also zumindest Menschen, die man selber mag und die man schätzt und die man im eigenen Umfeld hat und wo man eigentlich, mit denen man eigentlich eine Beziehung möchte. Das ist also ein Tipp, den ich mitgeben kann, der ganz wichtig ist. Und für schwarze Menschen und People of Color würde ich immer sagen, achtet auf auf eure Energiereserven. Ihr müsst gar nichts. Ihr könnt alles und ihr müsst gar nichts. Und achtet gut auf euch und auf eure Energiereserven und dass ihr gut durch den Tag kommt. Und also entscheidet anhand dessen, wann ihr wie agieren wollt, aufklären wollt, erklären wollt oder nicht.
Okay, ja, das ist, glaube ich, auch ja nochmal sehr wichtig zu sagen. Und ich glaube, deshalb ist es ja auch so wichtig, dass weiße Leute eben auch sich dafür engagieren, damit das nicht immer auf einer Gruppe sozusagen hängen bleibt, diese Aufklärungsarbeit. Was du auch gerade gesagt hast mit diesem Paternalisierenden und so ein bisschen, ja, dann auch, also ich beobachte das zum Beispiel auf Twitter oder so auch häufig, dass ich das Gefühl habe, es ist dann irgendwie auch ein bisschen zu viel, wenn man jetzt jeden quasi schon Rassismus unterstellt. Und das, also ich habe dann manchmal das Gefühl, dass Leute, die eigentlich das Gleiche wollen, dann sich irgendwie streiten, weil sie das Gefühl haben, nee, das, was der andere gemacht hat, ist jetzt nicht in Ordnung. Und ich glaube, dass da auch ja oft das Gefühl ist, dass man selbst sehr viel falsch machen kann, warum man dann vielleicht auch wiederum gar nichts sagt. Also
Also Diskussionskultur auf Social Media ist, finde ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Ich bin bewusst nicht auf Twitter. Also Twitter hat bestimmt sein Gutes. Also diese Diskussionskultur generell zu welchem Thema ist einfach nochmal eine ganz andere Spezies. Gleichzeitig finde ich schon auch wichtig, dass man sich vielleicht so ein bisschen auch dran gewöhnen sollte, dass es okay ist, Rückmeldungen zu bekommen zu Rassismus, dass das, also das ist ja auch ein Grund, warum Leute dann so total durchdrehen, weil sie gehört haben, oh, das, was du gesagt hast, ist rassistisch. Und dann drehen sie durch und dann geht die Diskussion nur noch darüber, ist das jetzt okay, dass man in dem Moment Rassismus gesagt hat, das ist nicht okay, ne? Und gar nicht mehr um die Sache, die eigentlich passiert ist. Und vielleicht wäre es hilfreicher, einfach das so ein bisschen zu normalisieren und zu sagen, ja, klar, natürlich kommt es vor, dass Rassismus dass ich was Rassistisches sage oder tue und dass ich freue mich, wenn es Rückmeldungen gibt. Und das ist für mich eine Chance zu lernen. Das würde ich mir mehr wünschen.
genau, ich glaube, du hast das sehr schön jetzt auch nochmal zusammengefasst. Wir haben da gerade so ein bisschen die Worte irgendwie gefehlt, das jetzt zu sagen. Aber ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sagt, okay, ich mache vielleicht selber auch nicht immer alles richtig, aber es ist trotzdem in Ordnung, wenn ich mich für das Thema einsetze. Und wenn ich dann was Falsches sage, dann kann man mir eben diese Rückmeldung geben und dann lerne ich auch wieder was, weil.
Mir ist klar, dass das nicht leicht ist. Also ich möchte auch sagen, dass es auch für mich nicht leicht ist. Also wir alle, auch ich bin Lernende, auch ich habe Privilegien, auch ich muss lernen und auch ich mache Fehler. Und mir ist schon klar, dass das nicht, dass es leichter gesagt ist als getan. Aber trotzdem finde ich es einfach so wichtig. Und es ist auch für mich persönlich auch der Anspruch zu sagen, okay, Mir ist klar, ich werde Fehler machen. Aber das heißt nicht, dass ich stehen bleibe, sondern das heißt, ich werde mir das angucken, ich werde das evaluieren, verstehen lernen, mich entschuldigen, Verantwortung übernehmen und dann weitergehen. So.
Ja, ich glaube, das ist auch, also wenn selbst du das sagst, dann ist das wahrscheinlich was jeder sich auch so ein bisschen zu Herzen nehmen kann, dass es auf jeden Fall besser ist, wahrscheinlich sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen und da auch dafür einzustehen, wenn man merkt, okay, hier läuft was falsch, als zu sagen, okay, da halte ich mich komplett raus, weil das ist irgendwie so ein Minenfeld, wo man eigentlich nur was falsch machen kann.
Ja, also diese Unsicherheit ist ja das, was du gerade beschreibst, die ist sehr präsent, die spüre ich überall, dass Leute sagen, oh, ich bin so unsicher, ich habe Angst, Fehler zu machen und ich verstehe das. Und Leute wünschen sich so eine Sicherheit, ja, zu sagen, das ist jetzt, sind die 10 Worte, die du sagen kannst und die gelten für die nächsten 10 Jahre. Diese Sicherheit, die kann ich nicht bieten und ich halte die auch für falsch. Ich glaube, wir müssen eher andersrum lernen, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Also ich werde nicht müde zu sagen, we have to get comfortable with the uncomfortable. Wir müssen das lernen, dass diese Gespräche sich nicht immer gut anfühlen. Und vielleicht können wir es sogar schaffen, diese Unsicherheit ein bisschen lieb zu gewinnen, zu umarmen und zu sagen, die bedeutet, diese Unsicherheit bedeutet, ich bin auf dem Weg. Wir sind alle in Bewegung. Wir stehen nicht still.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man dann zusammen darüber eben spricht und so ein ja, gesellschaftlicher Diskurs dann irgendwie auch entsteht, dann lernt man ja irgendwie zusammen und es entstehen auch nochmal gemeinsame irgendwie, ich will nicht sagen Regeln, aber gemeinsame eben so, ja, Konventionen, was ist okay, was ist nicht okay und nicht dieses, weiß ich nicht, niemand weiß irgendwie so genau, was darf ich eigentlich sagen, was darf ich nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, ich bin mit meinen Fragen, die ich mir soweit aufgeschrieben hatte, auch durch. Ja, ich würde dich eigentlich, mache ich am Ende der Folge immer nochmal bitten, hast du noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall nochmal mitgeben möchtest?
Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Und das Thema Rassismus ist ein großes Thema, es ist komplex, es ist schwierig und es ist einfach, wie gesagt, überall in allen gesellschaftlichen Bereichen präsent und es kann einen manchmal ohnmächtig fühlen lassen. Aber die große Chance, die wir alle haben, ist, dass wir eine tägliche Entscheidung treffen können. Und ich finde auch sollten. Und im Kleinen, also im ganz im Kleinen, im eigenen Alltag anfangen können, dieses System um uns herum zu dekonstruieren, zu verstehen und ja, mit Menschen darüber ins Gespräch zu gehen. Und wenn wir das alle tun, alle im Kleinen, dann sitzt das, also ist das irgendwann auch im Großen. Denn alle Institutionen, alle Strukturen bestehen am Ende des Tages aus Individuen, die diese Institutionen und Strukturen tragen oder eben auch nicht. Und deswegen möchte ich euch alle ermutigen, jeden Tag diese bewusste Entscheidung zu treffen, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Und ich möchte allen schwarzen Menschen und People of Color dafür danken, dass sie überall, wo sie wirken und sind, Raum einnehmen, Platz einnehmen, da sind. Und ja, ich bin, weil ihr seid.
Okay, sehr schön. Das waren sehr schöne letzte Worte. Dann bedanke ich mich sehr, dass du da warst. Und genau, falls ihr, die hier gerade zuhört, noch Fragen habt, dann schickt die uns gerne an podcast@desire.de. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke, wünsche ich dir auch.